Liebe Freunde, meine Brüder, meine Schwestern, ihr Heiligen und Geliebten Gottes, hören wir die Weihnachtsbotschaft aus einigen Versen des Propheten Jesajas, des größten Evangelisten, Frohbotschafters des Alten Testamentes. Gott gebe, dass wir mit dem Herzen zu hören vermögen und innerlich berührt werden von dem Licht und der Kraft, die diese Worte seit Tausenden von Jahren auslösen. Finsternis bedeckt die Erde und Dunkel die Völkerschaften. Doch nicht bleibt Finsternis. Was für große Worte, was für starke Worte. Nicht bleibt Finsternis. Finsternis, Dunkel, Nacht und Grauen und alles Sichtbare ist nichts Bleibendes. Ist etwas Vergängliches. Etwas Eingeschaltetes, etwas Dazwischengekommenes. Aber Licht und Liebe und Heil und Glanz des Vaters und des Sohnes durch den Geist ist bleibend. Und in allen Menschen, auch in denen, die nie etwas gehört haben von Gesetz oder Evangelium, ist dieser große, tiefe Drang, dieser Zug nach Bleibendem, Echtem, Beglückendem. Nicht bleibt Finsternis. Das ist eine Behauptung. Die Finsternis ist nichts Bleibendes. Und das ist ein unerhörter Trost, wenn wir den glauben dürfen. Und jetzt kommt die Begründung. Warum bleibt die Finsternis nicht? Weil wir uns so anstrengen und weil der Mensch doch im tiefsten Grund etwas zustande bringt und seine Weisheiten, seine Wissenschaften, seine Eroberungen und seine Leistungen auf allen Gebieten. Nein, nein. Nicht bleibt Finsternis, denn, und jetzt ist dieses begründende Denn in Vers 6, das leitet jetzt eine wunderbare Kette von Aussagen ein. Gewissermaßen eine Reihe von Perlen in einem Geschmeide, die die Schönheit und Größe Christi immer herrlicher vor uns erstrahlen lassen. Ich sage noch einmal den Zusammenhang. Nicht bleibt Finsternis, denn. Und damit sind alle anderen religiösen Bemühungen, all unsere Wichtigtuerei, kultureller und wissenschaftlicher und sozialer und anderer Art, sind damit alle vom Tisch gewischt. Sie gelten nicht und bringen nichts zustande. Nicht bleibt Finsternis, denn ein Kind ist uns geboren. Ein Sohn ist uns gegeben. Und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen Wunderbarer, Berater, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Friedefürst und die Mehrung der Herrschaft dieses Friedefürsten. Und der Friede werden kein Ende haben. Wir haben hier etwas Ewiges im eigentlichen Sinne des Wortes, wie wir sehen, etwas Endloses, etwas, was ohne Ende ist, etwas, was nie mehr aufhört, ist uns hier gesagt. Und das ist die Weihnachtsbotschaft in konzentrierter Form, wie wir sie in mancherlei Stellen finden. Mir ist gerade heute Nacht dieses jesajanische Bild lebendig und plastisch und eindrücklich geworden. Und ich will versuchen, euch darüber etwas zu bezeugen. Nicht bleibt Finsternis. Wie die Finsternis auch heißen mag, die dich bedrückt. Und wir alle haben irgendein Stück Finsternis mit hereingeschleppt, auch in diese Versammlung. Irgendetwas Ungelöstes, etwas Verkrampftes, etwas, was uns bitter und undankbar und ungerecht macht. Irgendetwas. Ganz gelöste Menschen, die nicht nur sagen, sondern in denen es ein Stück Realität, ich sage jetzt nicht geworden ist, sondern zu werden beginnt, sind sehr selten. Meine Freunde, die Finsternis bleibt deshalb nicht, weil Gott eingegriffen hat und etwas getan hat, in wunderbarer Weise. Und das wird jetzt hier dargestellt, was er getan hat und wie sich das auswirkt in 8 Punkten und die will ich euch nennen.
Das erste ist Nummer 1, ein Kind ist uns geboren.
Das ist das Natürlichste und Alltäglichste, was es in der Menschheitsgeschichte gibt. Denn die Ausnahme des ersten Menschen, der geschaffen wurde, sind ja alle anderen geboren. Ein Kind ist geboren. Und hier setzt schon der Eingriff des Feindes an. Eine Parthenogenesis, das heißt eine Entstehung aus einer Jungfrau. Ich will euch ein Zeichen geben. Eine Jungfrau wird schwanger werden. Das gibt's doch gar nicht. Ist doch keine Jungfrau schwanger. Und nun sind... Kann man Dummkopf weiß machen, aber nicht einen gebildeten, denkenden Menschen, der das, die Fundamente von etwas Naturwissenschaft versteht. Und doch ist es so. Und doch ist es so, eine Jungfrau wird schwanger werden. Ein Kind ist geboren. Und in dem Wort Kind, da klingt alles mit, was an Schwachheit und Ohnmacht die menschliche Sprache kennt. Ein Kind, ein wehrloses, armes Kind, allem preisgegeben. Ein Kind ist uns geboren. Ein Sohn ist uns gegeben. Ja, ist das dann was anderes? Nein, das ist dasselbe. Aber von göttlicher Seite her. In seiner Schwachheit als Kind ist Jesus geboren. Und der Angst und der Not und der Spannung unerhörter Art, was alles in dem Josef vorgegangen ist, dass er sieht, seine Frau gebärt ein Kind. Unglaublich. Das können wir gar nicht richtig nacherleben, weil wir mit dem Flittertanz unserer sogenannten Weihnachtsfeiern das zugedeckt haben. Aber von Gott her gesehen ist das eine kraftvolle Handlung. Ein Sohn ist uns gegeben. Und wenn wir das verstehen wollen, dann müssen wir überlegen, woher er gegeben ist, aus der Gleichgestalt Gottes. Und hineingegeben in die schlimmste Verlassenheit, in die tiefste Schmach und Schande, bis hinein ins Totenreich. Und in den Rachen des Löwen hat er den Sohn gegeben. Gott erweist seine Liebe nicht, indem er in uns irgendwelche Gefühle erweckt. Das ist Schwärmerei. Gott erweist seine Liebe, indem er etwas gibt. Und zwar das Größte gibt, was er geben kann. Sich selbst. Im Sohn. Und seitdem mir diese Linie aufgegangen ist, innerlich, in mir so einen Freudenquell geworden ist, den man schwer ausdrücken kann. Gott gibt sich selbst im Sohn. Und dafür gibt es genug wunderbare Schriftstellen, dass dem so ist. Gott gibt sich selbst, nichts Geringeres, im Sohn. Der Sohn ist gegeben. Aber das lässt er geschehen in dem Gewand, in der Verhüllung. Luther sagt in der Mummerei, in der Verkleidung, dass ein ganz armseliger, alltäglicher Vorgang, dass durch eine Steuerbestimmung da Leute in ihre Heimat gehen müssen und um da ausgepresst zu werden von der Steuermaschine, oftmals unter Tortur, mussten sie ihre Steuerangaben machen. Wir machen uns ja gar keinen Begriff, wie das alles war. Und diese Niedrigkeiten, Armseligkeiten, ist das höchste und größte Geschehen. Gott gab sich selbst im Sohn. Wir hätten das großartiger aufgezogen. Oh, wir hätten das zu einem Akt gemacht, gewaltig, ja, die Gott da eine Deklaration gibt, eine Erklärung und eine Verfügung und wie dann das alles großartig dasteht. Gott lässt es werden auf dem Weg der Niedrigkeit und verhüllt es so der Frechheit des menschlichen Verstandes. Und er schließt es den zerbrochenen Menschen, den Armen, die zunichte geworden sind, die sich nicht ihrer Weisheit, ihres Wissens und so weiter rühmen können. Denen gibt er es, den Klugen und Weißen, verhüllt er es, das Wesenhafte, und den Armen und Geringen, denen gibt er es. Das ist etwas, was einem immer wieder überwältigt, wenn man es einmal durchstorben hat. Meine Lieben, die göttlichen Wahrheiten, die kann man nicht studieren. Die göttlichen Wahrheiten, die kann man nur durchsterben und erlieben. Das sind die beiden ersten Stücke, die ich nebeneinander stellen will, Nummer 1 und 2. Ein Sohn, ein Kind ist geboren, ein Sohn ist gegeben. Und dann kommt die dritte Aussage. Die Herrschaft, die Macht, die Gewalt ruht auf seiner Schulter. Die Schulter ist ja das Symbol des Machttragens. Und man muss sich schon einmal die Mühe machen und allen anderen Flitterkram der illustrierten Zeitschriften und der weltlichen Weisheit beiseite legen, muss einmal verfolgen durch die Schrift, was sagt die Schrift von der Schulter. Nichts lohnt sich so sehr, als das Buch zu studieren, das bis in den letzten Buchstaben bleiben wird, wenn Himmel und Erde und all ihre Kunst und Macht und Intelligenzwerke versinken und verbrennen und Staub und Asche werden. Ja. Die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und erst dann, wenn wir gewagt haben, dieses Wort zu realisieren, indem wir ihm die Herrschaft über unsere Gefühlswelt und Traumwelt, unsere Sehnsüchte, über unser Geltungsbedürfnis, über unser Wertbewusstsein und so weiter, ihm ist zu geben, dass die Herrschaft tatsächlich auf seiner Schulter ruht. Nicht, weil er sie an sich gerissen hätte, was er hätte tun können, mit starker Hand, wozu er das Recht gehabt hätte, wie wir es gemacht hätten. Ich habe oft schon Gott gedankt, dass ich nicht der liebe Gott bin. Oh, liebe Zeit, was hätte ich alles angestellt? Die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Durch Lieben, durch freiwillige Hingabe, indem man sagt, Herr, was ich in meinen Händen behalten, das entartet alles. Das wird befleckt, das geht kaputt, das zerbricht, das taugt nichts. Das schafft mir Reue und Ekel und Grauen und Missmut und Unzufriedenheit. Aber was ich in deine Hände lege, das erblüht zu schönstem Glanz. Daraus wird was. Und deshalb lege ich die Herrschaft deine Schulter. Meine freie Zeit, die gehört keinem Menschen und keiner Organisation. Die gehört dem Herrn. Und meine Seele tiefste Sehnen und die Inbrunst meines Herzens, die gehört nicht mir oder einem Geschöpf oder einer Idee oder einer irgendetwas. Die gehört dem Herrn. Wir legen freiwillig. Und das ist das Große, was die Liebe Gottes fertig bringt. Die Herrschaft über alles auf seine Schulter. Der da versteht mich. Mein lieber Bruder aus Brasilien. Die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Das ist die dritte Aussage. Die vierte Aussage. Und jetzt kommt einige der über 100 Namen, die dem Herrn gegeben sind. Der Vater und der Sohn haben je weit über 100 Namen. Der Heilige Geist hat eine ganze Fülle von Namen. Der Teufel, der Gegenspieler, hat eine ganze Fülle von Namen. Nomen est omen. Und wenn man einmal diesen Namen der Schrift überdenkt, da braucht man sein ganzes Leben dazu. Da gehen uns Welten auf. Von wunderbarer Klarheit und Tiefe. Und in dem Maße, wie uns diese Welten aufgehen, vollziehen sich in uns Verwandlungen. Transformationen. Da wird etwas Neues. Da wird etwas ganz anderes. Und das dürfen wir dann auch erleben, auch diese Namen, wunderbare, das heißt, man wundert sich. Das ist zuerst ein Erschrecken, dann ist es ein heiliges Wissen wollen und dann ist es ein dankbares Staunen, wunderbar. Was warst du, Mama, meinen Namen? Wurden die Eltern des Simson gefragt, er ist ja wunderbar. Und wenn dieses Wundern in unserem Leben aufgehört hat, wenn wir sagen, ich weiß alles, kann alles, verstehe alles und so weiter, und werden so snobistische Menschen, dann sind wir arm. Aber wenn wir noch wundern, uns wundern können, noch staunen können, wie das Kind, das etwas Neues sieht, ich entsinne mich als meine Jüngste, die jetzt in Frieden heimgegangen ist, mit Jubel zum Herrn, mit 36 Jahren, als das Kind mit 2 Jahren einmal den ersten Regen erlebte, da stand sie draußen auf einmal, kommt plötzlich ein Platzregen. Da hat die Tage erschreckt und wird patschnass und weint und und hat sie meine Frau genommen, hat sie reingetragen. Ich habe gesagt, guck mal da, so erleben wir auch die großen Tragödien unseres Lebens und die Tragödien des Weltalls, wie das Kindlein jetzt diesen Platzregen erlebt hat. Die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und man nennt seinen Namen wunderbar. Staunenswert. Und möge Gott nie dieses große Staunen aus unserem Leben verschwinden lassen. Das bedeutet schreckliche Verarmung. Und dieses große Staunen wird am schönsten sein, wenn es eine wesenhafte Erfüllung der Begegnung zwischen Josef und Benjamin ist. Das war ein Staunen. Ein Staunen des Schreckens für die 10 Brüder und ein Staunen der Liebe für den Benjamin, als sich beide umarmten und weinten vor Freude. Und auf dieses Staunen
warte ich mit großer Sehnsucht, wo ich Jesus sehen darf. Wo ich Jesus sehen darf.
Und dann geht's weiter. Der Wunderbare, dann heißt das nächste, heißt der Berater. Der Berater. Manche übersetzen der Wunderrat. Hier wäre viel zu sagen über die Ratschlüsse Gottes und über die Vorsätze Gottes und über den Wonnewillen Gottes und so weiter. Einer seiner Namen ist der Berater. Es geschieht nichts ohne seinen Plan und Rat und Willen. Das ist der große Berater. Wer ihn als Berater hat, der ist gut beraten. Wer ihn hat, ist still und satt. Wer ihm kann im Geist anhangen, braucht nichts mehr verlangen. Jawohl. Und dann geht's weiter, der starke Gott. Das ist auch so ein eigenartiger und wunderbarer Name. Der starke El. Das heißt, der über alles Verfügende. Es gibt nichts im weiten Weltgeschehen, bis hinein in die feinsten Triebe, Wünsche, Gedanken deines Herzens. Von dem Wurm bis zum Cherub gibt nichts, was nicht von ihm geplant, gewusst, zuvor gesehen und zweckbestimmt ist. Der große Berater, der große, starke Gott, der El. Und dann bekommt er einen köstlichen Namen, der El Olam, der Vater der Ewigkeiten. Oder der Ab-Olam, nicht El Olam, Ab-Olam, der Vater der Ewigkeiten. Das heißt, die Ewigkeiten, die sind gezeugt, nicht geschaffen. Denn ein Vater zeugt, ein Schöpfer, der schafft, der Olam, welch ein Titel. Ich habe oft über diesen Titel nachgedacht. Und diese Vaterschaft, die hat der Sohn von seinem Vater bekommen. Gott gab seinem Sohn die Vaterschaft über die Ewigkeit. Die hat er bezeugt. Oder geboren. Dasselbe Wort. Ab Olam, Vater der Ewigkeiten. Die Ewigkeiten sind kein Zufall. Die Ewigkeiten, die Zeitläufte, und dazu gehört auch das Erblühen von großen Kulturen und von führenden Staaten und Völkern und Männern und ihr Zerfall, die Erweiterung ihrer Grenzen Großdeutschlands und dann die Verengung der Grenzen bis zu einer zerrissenen Hauptstadt. Das alles ist gezeugt von dem Vater der Äonen, der Ewigkeiten. Ab Olam. Dann kommt Nummer 7, Nummer 8. Der Friedefürst. Der Friedefürst. Satan ist auch ein Fürst, aber kein Friedefürst. Er ist der Fürst der Gewalt, der Fürst der Macht, der Fürst der Luft. Aber Jesus ist der Friedefürst. Ja. Das ist ein großer Unterschied. Er ist unser Friede. Er ist unser Friede. Jesus. Und wo er nicht ist, da ist kein Friede. Da ist vielleicht kluge Verabredungen und Maßnahmen, dass keiner den anderen übers Ohr hauen kann, wo einer den anderen überwacht und so weiter, wohin die Welt jetzt steuert, herzlos, friedlos, lieblos. Aber hier ist es anders. Der Friedefürst, der liebende, starke, uns gegeben zum Heil. Jedes Licht, das hier leuchtet, hier unsere Kerzen, die da stehen, auf der Orgel und hier bei uns brüllen. Und das Licht, das so freundlich und hell und schön von oben scheint, und das Licht vom Christbaum da drüben, ist ein Hinweis auf das wesenhafte Licht. Es stillt unseren Durst nach Licht und Reinheit und Liebe und Schönheit und Harmonie und Glanz und Würde und Herrlichkeit. Ja, was du im Herzen trägst, das wird einmal über alle Maßstäbe von Christus befriedigt werden. Jede Sehnsucht, die je geboren wurde in einem Volk oder in einem Menschen, wird einmal zu einer wunderbaren Erfüllung kommen. Durch Jesus. Und darum suche Jesus und sein Licht. Alles andere hilft dir nicht. Das ist meistens das letzte Wort, wenn ich mit Menschen im Abteil ins Gespräch komme und die müssen aussteigen oder ich muss aussteigen. Da sage ich noch ein Wort, bitte nehmen Sie das mit. Ein kurzer Zweizeiler, ein Slogan, der prägt sich Ihnen ein. Suche Jesus und sein Licht. Alles andere hilft ihm nicht. Sie kommen vielleicht mal in Lagen, wo Sie verzweifeln, wo Sie keinen Ausweg mehr sehen,
wo die Finsternis sie zu ergreifen droht. Denken Sie, was ich Ihnen jetzt sage. Suche Jesus und sein Licht. Alles andere hilft dir nicht. Gott segne uns, gelobt sei Gott, dass er uns sein Licht gegeben hat und seinen geliebten Sohn. Halleluja! Amen!
Ich möchte eine Stelle vom Neuen Testament nehmen, damit uns das lebendig wird, was Bruder Heller vom Alten Testament uns aufzeichnete. Das steht im Johannesevangelium. Kapitel 1, die Verse 10 bis 12. Er war in der Welt. Die Welt ward durch ihn. Die Welt hat ihn nicht gekannt. Er kam in das Seinige, und die Seinigen nahmen ihn nicht an. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, welche nicht aus Geblüt, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Er kam in das Seinige, und die Seinigen nahmen ihn nicht auf. Matthäus 1,1 steht das Wort vom Stammbaum Jesu. Er ist der Sohn Abrahams, er ist der Sohn Davids. Und wenn Jesus ein Anrecht hat, wenn hier steht, er kam in das Seinige, dann hat er ein Anrecht auf den Thron des Davids und er hat ein Anrecht auf das Land des Abraham. Das ist dem Abraham verheißen und weil er der Sohn war, gehört ihm das Land. Dem David ist verheißen, dass auf seinem Thron immer ein König sitzen wird, bis der letzte große König kommt, er der Herr. Und deswegen hat er ein Anrecht auf den Thron. Er kam in das Seinige. Lassen Sie mich eine ganz kleine Geschichte lesen, damit das lebendig wird, was ich sagen möchte. Der plattdeutsche Dichter Rudolf Kienau erzählt in einem seiner Bücher eine lustige Geschichte, dass er einmal in einer norddeutschen Stadt hatte. Man hatte ihn eingeladen, in einem großen Saal aus seinen Werken vorzulesen. Sein Zug hatte Verspätung und als Kienau den Saal endlich erreichte, war derselbe wegen Überfüllung polizeilich gesperrt. Der vor der Tür postierte Wächter des Gesetzes war eisenhart und unbestechlich. Wetten, dass ich doch hineinkomme, sagte ihm Kienau gemütlich. Ich bin nämlich Kienau, auf den hier alle warten. Das kann jeder sagen, wies der Cerberus hinab. Kienau ist dann doch hineingekommen, oder zweifelt jemand daran? Ohne Dichter fällt die Dichterlesung ins Wasser. Ohne den Pastor geht die Kirche nicht los. Ohne die Schauspieler fängt das Theater nicht an. Ohne die Braut findet die Hochzeit nicht statt. Wie merkwürdig, dass die Leute Weihnachten feiern können, ohne Jesus, die Hauptperson dieses Festes. Aber halt, da gibt es ja tatsächlich noch öfter, dass man zünftig feiert und die Hauptperson ist nicht dabei. Von den drei Höhepunkten des Menschenlebens ist man bei zweien nicht dabei, wenn es ans Feiern geht. Nur bei der eigenen Hochzeit pflegt man mit zu feiern. Bei der Kindtaufe aber wird der Wagen mit dem quäkenden Säugling schnell ins Nebenzimmer geschoben, damit das Wehgeschrei des Kleinen die Gemütlichkeit der Großen nicht stört. Und beim Leichenschmaus, ein paar Jahrzehnte später, hat die Hauptperson erst recht nichts zu melden. Da liegt sie mäuschenstill 2 Meter unter der Erde. Für viele ist Weihnacht wie solch ein Tauffeier. Die Hauptperson wird in einem dunklen Nebenraum abgeschoben. Da mag sie wimmern und schreien, so viel wie sie will. Hauptsache, dass man nicht gestört wird. Da schieben die Menschen zu Weihnachten denn die Hauptperson Jesus ab in einen dunklen Nebenraum, in die Kirche. Da mag er durch den Mund der Pastoren schreien und rufen, so viel er will. Da hören ihn die vielen nicht mehr, die ungestört durch sein Schreien Weihnachten feiern wollen. Weihnachten ohne Jesus. Wenn man ihn in Not und Angst einmal brauchen sollte, diesen Jesus, dann kann man ihn aus dem Nebenraum ja schnell wieder ins Wohnzimmer hinüberholen. Aber Vorsicht, vielleicht ist Jesus dann nicht mehr lebendig für uns. Vielleicht ist er dann nicht mehr für uns da als Helfer, Heiland und Seligmacher. Es kann nämlich etwas Schreckliches passieren. Auf einer Tauffeier war man ohne die abservierte Hauptperson, das Kind, sehr lustig gewesen. Man hatte den Täufling stundenlang überhaupt nicht vermisst. Als die junge Mutter dann nach ihm sah, war er tot, erstickt unter den Pelzmänteln der lustig feiernden Damen. Weil die Garderobehaken auf dem Flur nicht ausgereicht hatten, hatte man die schweren Mäntel in der Kammer kurzerhand auf die Betten geworfen, auch auf das Kinderbettchen. Den Säugling hatte man überhaupt nicht gesehen. Er kam in sein Eigentum und die Seinigen nahmen ihn nicht auf. Wer einmal das Matthäus-Evangelium richtig liest, das erste Kapitel, ist erstaunt über Folgendes. Da kommen die Weisen, die sogenannten Weisen aus dem Morgenland. Wir haben seinen Stern gesehen im Osten, sind gekommen, ihn anzubeten und werden vor den Herodes geführt. Und Herodes tut etwas, er lässt die Schriftgelehrten kommen und fragt sie, wo ist der neugeborene König der Juden? Die erste Frage überhaupt im Neuen Testament. Und dann forschen die Juden, die Schriftgelehrten, und verraten dem Herodes den Ort, vielleicht auch die Zeit, wo dieses Kind geboren wird, Bethlehem. Und dann werden die Weisen weggeschickt von Herodes, genau zu erforschen, wo das Kind sei. Und es ist ja wahrscheinlich so gewesen, dass die nicht in derselben Nacht gekommen sind, denn sie kommen in ein Haus hinein. Und wenn Herodes dann von 2 Jahren ab und runter alle männlichen Kinder umbringen lässt, dann muss Jesus vielleicht dort schon 1,5 bis 2 Jahre alt gewesen sein. Da kommen die dann hinein und sehen die Maria und bringen dann die Gaben. Und dann macht der Heilige Geist Folgendes. Er macht ihnen klar, geht nicht mehr zurück zum Herodes, sondern geht auf einem anderen Weg, zieht weg, wieder in euer Land. Die Schriftgelehrten, die Seinigen, die verraten ihn. Und die Fremden, die aus fernem Lande kommen, die gehen weg und haben den König angebetet. Er kam in das Seinige. Und wenn Bruder Heller uns vorhin das Wunderschöne gezeigt hat, von Jesaja Kapitel 9, von diesem Kindlein, das da aufstrahlt, dann steht gerade in den Evangelien, ob das Matthäus-Evangelium, Lukas- oder Johannes-Evangelium ist, nichts von dieser Herrlichkeit, sondern da steht von der Elendigkeit und von der Armut. Als dieser Sohn Gottes hineingeboren wird und hereinkommt in diese Zeit, da wird er nicht aufgenommen. Er kam in das Seinige, dieser Sohn Gottes, und dann wird er hinausgestoßen, hinausgeworfen. So wie wir es vorhin in dieser Geschichte gelesen haben. Aber nun kommt etwas ganz Wunderbares. Und das ist das, was jetzt im 12. Vers steht. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Vollmacht, Kinder Gottes oder Söhne Gottes zu werden. Wenn Bruder Heller dann das Wort gesagt hat, vorhin am Schluss, suche Jesus und sein Licht, alles andere hilft dir nicht, dann ist das, was hier steht, so viele ihn aufnahmen. Wenn in unseren Tagen so oft jetzt geredet wird von einem großen Abfall in der Christenheit, wenn man davon erzählen hört, was im Religionsunterricht und im Konfirmandenunterricht und vielleicht auch in Predigten gesagt wird, dann könnte man vielleicht erzittern. Der letzten Zeit bin ich anders eingestellt. Das ist so meine persönliche Schau. Ich freue mich darüber, dass es so kommt. So muss es kommen. Dass die Gottesgemeinde, die Einsamen, so wie dort im Johannesevangelium, ich werde die Personen noch nennen, die so an die Wand gedrückt wurden, die man nicht für voll nahm, dass die innere Schau hatten, jetzt kommt einer. Ob das der Zacharias war und seine Frau Elisabeth, schon betagte Menschen, ob das der alte Simeon war, der gewartet hat auf die Erscheinung. Und als dort diese arme Mutter kommt, dann können wir es ja im Lukas-Evangelium nachlesen. Herr, nun lässest du deinen... Wir haben den Heiland gesehen, den Retter der Welt. Diese arme Mutter kommt, dann können wir für ein Lukas-Evangelium nachlesen. Herr, nun lässest du deinen Diener in Frieden gehen, denn meine Augen haben den Heiland gesehen, den Retter der Welt. Oder wenn die Hanna, diese alte Priesterin, doch auch ihn anbetet, oder wenn die Maria und der Josef etwas davon versteht, oder wenn die Hirten auf dem Felde kommen, oder die Weisen vom Morgenland. Alles andere geht am Sohn Gottes vorbei. Und wenn in unseren Tagen es endlich wieder so kommt, dann können wir Halleluja rufen. Denn dann ist dem Ende entgegen. Dann fällt alles das ab, so wie es in dieser Geschichte ist. Man zieht den Jesus in eine Rumpelkammer hinein. Vielleicht wie er das.
Da stand mir keiner bei. Da steht ein einsamer Mann, gefangen irgendwo, wo man gar nicht mehr weiß, in welchem Lager er war, in welchem Gefängnis in Rom. Dann hat er die große lebendige Hoffnung, 2. Timotheus 4, Vers 7, ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe Glauben gehalten. So wird vielleicht die Gottesgemeinde in unseren Tagen werden. Und dann können wir dankbar sein. Dankbar, dass es endlich so weit kommt, dass man von der Masse her den Christus wegschiebt und dass die Bibel lächerlich gemacht wird. Ich freue mich, das sage ich Ihnen offen, weil ich darin etwas sehe von der kommenden Herrlichkeit und weil ich sehe, dass dann der Herr nahe ist. Je einsamer die Gottesgemeinde wird, je verachteter sie wieder wird, je lächerlich sie gemacht wird, desto eher ist der Tag Jesu Christi da. In einer Zeit, so wie wir es vielleicht erlebt haben, vor dem Ersten Weltkrieg, wo alles mitgemacht hat, Thron und Altar, da war es leicht, Gottes Kind zu sein. Aber in einer Zeit, wo man abrückt, wo auch die Theologie davon abrückt, von diesem einfachen Evangelium, da gibt es welche, von denen hier das Wort steht, so viele ihn aber aufnahmen, denen gab er die Vollmacht, Gottes Kinder zu werden. Das wünsche ich uns allen über diese Tage, vor allem wenn wir dann auch ins neue Jahr hineingehen, vielleicht in ein Jahr großer Ereignisse. Vor uns steht dieser wunderbare Herr, der Herr, der kommt, der Herr, auf den wir warten. Und vielleicht müssen wir alle noch, genauso wie es in den Evangelien am Anfang steht, ob es Matthäus, Lukas oder Johannes ist, durch diese Armut hindurchgehen, mit dem Christus die Schmach tragen und die Schmach auf uns nehmen, so wie es die ersten Leute da gemacht haben. Und wenn der Anfang so war, dann wird das Ende genauso sein. Dann warten wir auf den großen Tag, wo dieser Sohn Gottes wiederkommt. Er kam in das Seinige, seiner Zeit Israel, das Land, die Seinigen nahmen ihn nicht auf. So viele ihn aber aufnahmen, denen gibt er Vollmacht, Gottes Kinder und Söhne Gottes zu werden. Und das trägt uns dann, diese innere Vollmacht, diese Legitimation durch den Heiligen Geist, das trägt uns dann durch den ganzen Alltag. Auch dann, wenn manches dunkel wird, auch dann, wenn wir rechts und links sehen, dass sie abfallen und spotten, sollen sie es tun. Er gibt uns Vollmacht, durchzukommen. Gott möge uns das lebendig und klar machen.
Meine lieben Freunde, meine Brüder und Schwestern und ihr Heiligen und Geliebten Gottes, es ist mir eine Freude, heute Morgen zu euch sprechen zu dürfen und euch eine Botschaft zu sagen, die wohl eine der zentralsten genannt werden kann, all dessen, was es gibt im Himmel und auf Erden und unter der Erde. Die Botschaft von der Erneuerung. Wir wünschen uns ein glückliches neues Jahr. Das heißt, dass das Alte abgelaufen ist und ein anderes beginnt. Aber ich bin überzeugt, dass viele doch das Gefühl haben, ein neues Jahr, das heißt, es kann nicht so bleiben, wie es war. Ich möchte von nun an in Reinheit, in Kraft, in Frieden, in Freude, in Vollmacht, erfüllt von Gott und entleert von allem anderen, meinen Weg gehen. Ich bin überzeugt, dass wenn auch nicht in dieser Prägnanz und Klarheit, so doch ahnungs- und gefühlsmäßig wohl in uns allen, die wir jetzt hier beisammen sind, dieser Wunsch aufgebrochen ist. Und deshalb möchte ich etwas sagen von dem, was die Schrift an Erneuerung verheißt. Der Hochmut meint, er macht alles richtig. Was ich anpacke, das ist in Ordnung. Die Schwermut sagt, ich mache alles verkehrt. Man muss mal Menschen vor sich gesehen haben, die weinend, aufgelöst in Tränen, sagen, alles, was ich gemacht habe, war verkehrt. Alles, alles. Das ist grauenhaft, das mitzuerleben und dann da helfen zu dürfen, ist eine unerhörte Gnade. Ich sagte, der Hochmut macht alles richtig und die Schwermut macht nach ihrer Meinung alles verkehrt. Und dann kommt der Tod und macht alles stumm. Man kann nur entfliehen bis ins Grab, weiter nicht. Weiter nicht. Dann fallen wir hinein und dann hat uns der lebendige Gott. Der Tod macht alles stumm. Und dann kommt Jesus das Leben und sagt, siehe, ich mache alles neu. Neu. Ich mache alles neu. Und davon möchte ich ein Zeugnis geben, dass wir deshalb im Leben stehen, ihr Alten und ihr Jungen, ihr Gotteskinder, ihr Heiligen und ihr, die ihr vielleicht noch keine Gewissheit eures Heiles habt, aber davor steht. Ich möchte euch ermuntern, zu verstehen, wir sind in dieses Leben gestellt, dass wir einen totalen Erneuerungsprozess erleben. Dass wir heraussterben aus allem, was Sünde und Not und Angst und Schande und Verzweiflung ist. Ich sage heraussterben. Da kann man sich nicht herausschleichen. Da kann man nicht durch irgendwelche Tricks, psychoanalytische Art und so weiter, oder Medikamente und Drogen, kann man nicht das Alte, das Gesetz der Sünde und des Todes überwinden. Geht nicht. Ich mache alles neu, sagt Jesus. Das heißt, alle anderen Versuche sind nur eine schwere lastende Enttäuschung. Ich mache alles neu. Und zu diesem Erneuerungsprozess muss alles beitragen. Und dieser Prozess kann durch den Heiligen Geist erst dann an uns vollzogen werden, wenn wir merken, ich gehöre gar nicht mir selbst. Ich habe gar nichts, was mir total angehört, also etwa andere Menschen oder Sachen und Dinge, sondern alles, was wir haben, das ist nur ein Lehen von Gott. Das hat Gott uns gegeben als Lehen. Das ist, das Leben hier ist der Exerzierplatz und die Pflanzschule der Geister. Das heißt, wir werden zubereitet für das andere, wahre, wesenhafte Leben. Und das zu verstehen, bringt uns schon ein großes Stück weiter. Es gibt ein wunderbares Hochzeitsgedicht, das etwa, ich habe es etwas modernisiert, wenn ich so sagen darf, das etwa so lautet. Da sagt der Liebende zur Geliebten, ich bin nicht mein, du bist nicht dein. Keiner kann sein eigen sein. Wunderbar. Weiter. Ich bin nicht dein und du bist nicht mein. Denn keiner kann des anderen sein. Du hast mich nur zu Lehen genommen. Ich hab als Lehen vom Herrn dich bekommen. Nicht nur dein Ehemann, die Ehefrau, die Kinder, das Geld, die Intelligenz, die Beziehung, die Möglichkeiten. Nicht nur das, Alles, was wir haben, ist ein Lehen von Gott, dass wir darin geübt und geschult und zubereitet werden für die Ewigkeiten. Und dieses Lehen, das müssen wir wieder einmal zurückgeben. Nicht um dann bettelarm dazustehen und gar nichts zu haben, sondern dann das Wesenhafte, unendlich Größeres, als was wir hatten oder erahnten oder ersehnten oder erbeteten, etwas wesenhaft Größeres zu bekommen. Drum soll es geschehen, mein liebstes Lehen, sagt nun der Liebende zur Geliebten, dass ich auf unserem gemeinsamen Wege als heiliges Lehen dich hege und pflege, um einstens nach unserem Erdenleben dem Lehnsherrn dich unversehrt wiederzugeben. Wer das begriffen hat, ihr lieben jungen Menschen, der wird nie eine seelische, fleischliche Liebelei anfangen. Ein Mädchen vor der Ehe verführen oder vergewaltigen. Bitte niemals tun, wenn er das verstanden hat, dass wir unser Lehen einmal unversehrt dem Herrn zurückgeben sollten. Dieser Schlüsselvers hat mir schon oft viel gedient und ich dürfte schon vielen damit dienen. Und ich lese ihn noch einmal vor, um dann auf mein Thema zu kommen. Zu lehen. Ich bin nicht mein, du bist nicht dein. Keiner kann sein eigen sein. Ich bin nicht dein, du bist nicht mein. Keiner kann des anderen sein. Du hast mich nur zu lehen genommen. Ich habe als Lehen vom Herrn dich bekommen. Ein Lehen ist das, was man geliehen bekommt, etwa ein Landgut und so weiter. Drum soll es geschehen, mein liebstes Lehen, dass ich auf unserem gemeinsamen Wege als heiliges Lehen dich hege und pflege. So sagt der Liebende zur Geliebten und die Geliebte zum Liebenden. Um einstens nach unserem Erdenleben dem Lehnsherrn dich unversehrt wiederzugeben. Das ist ein weltliches Liebeslied, Hochzeitsgedicht, und enthält die letzten und tiefsten göttlichen Wahrheiten in einer Schönheit und Keuschheit, was die Herzen eines Menschen, der noch nicht vertiert ist, anspricht und in ihm den Wunsch weckt, ja, ja, so soll es auch bei mir sein. Ich möchte alles, was Gott dir schenkt, an Gesundheit und Kraft und Leben und Schönheit und Güte und Friede und Freude und Genuss, was es ihr überhaupt gibt, dass wir dich dankbar als etwas Geliehenes annehmen und es ihm, wenn er es wünscht, schon hier oder einst dort wiederzugeben. Damit ich dann das Wesenhafte, das Bleibende, das völlig Beglückende erhalten werde. Die Erneuerung geschieht von innen nach außen. Wenn bei der Wüstenwanderung Israels die Stiftshütte aufgeschlagen wurde, da wurde zuerst das Allerheiligste aufgestellt und dann die Decken und Vorhänge und so weiter darum und dann das Heiligtum, das ist die Erweiterung des Allerheiligsten und dann der Vorhof und dann das weiße Zelt, der unterscheidet zwischen dem, was draußen ist und dem, was drinnen ist. So wurde sie aufgeschlagen. Wenn aber eine Karawane etwa in der Wüste da etwas Weißes sah im Sonnenglanz und fuhr, was ist denn das? Ja, das ist die Stiftshütte, das ist das Zelt der Zusammenkunft des heiligen, auserwählten Volkes. Und dann erlebten die alles von außen nach innen. Und daher gibt es in der Schrift eine Anzahl von Dingen, die werden einmal geschildert von innen nach außen und einmal von außen nach innen. Die wesenhafte Erneuerung geschieht von innen nach außen. Aber die Menschen, die lernen uns kennen von außen nach innen, die wissen, was und wer in unserem Herzen wohnt. Von der Glut, von den Impulsen, von der Liebe, von der Treue, von der Trauer, von der Angst, von der Sehnsucht, von der unerhört Großen, was in so ein kleines Menschenherz hineingehen kann. Ehe man das kennenlernt, da lernt man den Menschen kennen, seinen Namen, wie er heißt, seinen Beruf, sein Gehabe, seine Schwachheiten, seine Fehler, lernt man den Menschen von außen kennen. Aber nach und nach lernt man ihn ins Herz schauen. Da ist also der umgekehrte Weg. Und so ist die Erneuerung nun von innen nach außen und fängt an in deinem und meinem Herzen. Deshalb ist das Erste, was ich euch sagen möchte, was wir brauchen, ein neues Herz. Ein neues Denken, Fühlen und Wollen. Ein neues Planen und Dichten und Träumen. Ja, Erneuerung des Traumlebens. Ich meine das ganz wörtlich. Eine Erneuerung von innen heraus. Das ist keine sieghafte Sache, die man strahlend erkämpft. Die jungen Menschen meinen sie mit ihrer Intelligenz, die können strahlend alles erkämpfen. Oh, ihr Lieben, da habe ich auch mal gedacht. Aber man kann alles nur erstärken. Wir werden Sieger durch Kapitulation. Das ist ein Contradiction adjecto, ein Widerspruch in sich selbst. Denn ein Sieger, der kapituliert doch nicht, der gibt doch nicht auf. Doch, doch, wir kapitulieren. Und ich wünschte, dass viele in diesen Tagen angefangen hätten zu kapitulieren. Und dass sie statt der Religion, die ja nur Lametta ist, nur Anhängsel, nur Christbaumschmuck, einen lebendigen Heiland haben, als Herrn, als Haupt für ihr Leben und als Haupt über alles. Das sind das sehen. Und dahin kommt man durch Kapitulation. Nur in sich selber entwurzelte. Die können sagen, alle meine Quellen, meine Lebenswurzeln sind in dir. Gott kann nur so weit all deine Sehnsüchte im Geiste jetzt schon unsagbar schön und beseligend stillen. Dich unsagbar glücklich und frei und froh machen im Geiste. Die Seele ist oft betrübt. Und der Leib ist oft schwach. Aber im Geiste dürfen wir hineinschauen und hineingreifen und uns schenken lassen mit leeren Händen die ganze Fülle Gottes. Dass wir erfüllt werdet, dass ihr erfüllt werdet, bis hinein in die ganze Gottesfülle. Dem aber, der über das hinaus zu tun vermag, ihm sei Lob, Dank und Anbetung. Das hat keiner geschrieben, der von Sinnen war. Kein Kranker, das hat Paulus geschrieben. Das hat Christus geschrieben durch die Feder des Paulus, meine Freunde. Und das ist der Prozess der Erneuerung von innen nach außen. Wer das noch nicht verstanden hat, dem ist die Religiosität und dem ist die moralische Aufrüstung. Wir müssen nicht aufrüsten, wir müssen abrüsten. Erstmal total abrüsten und dann werden wir aufrüsten, aber mit göttlichen Waffen, mit himmlischen Kräften. Das ist etwas überaus Köstliches und es ist eine Not, davon sprechen zu müssen und zu sehen, man hat nicht die richtigen Sprachgefäße und die richtigen Wörter. Es ist zu groß und köstlich, aber ihr sollt es erahnen, ihr sollt einen Anfang machen, ihr lieben jungen Menschen, alle, auch die Jüngsten unter euch. Das neue Herz, das ist das Erste und davon redet die Schrift sehr, sehr viel. Und wir haben ein ganzes Volk als Vorbild, dass Gott uns zeigt, dass er diesem Volk sein steigernes, religiös verkrampftes, undankbares, hartherziges, liebloses, selbstgerechtes Herz rausnimmt, ich hätte beinahe gesagt, herausoperiert und ihm ein neues Herz gibt, haben wir ein Volk. Und alles, was bei dir und mir und jedem Einzelnen geschehen muss, das ist an diesem Volk als großartiges Vorbild geschehen. Und dieses Volk ist das Volk Israel. Das Mustervolk Gottes für all sein Tun und all sein Handeln. Und deshalb möchte ich davon ein weniges euch vorlesen, wie das sich vollzieht aus Hesekiel 36. Hesekiel 36. Was Israel am Fleisch erlebt, erleben wir im Geiste. Und wer sich selber kennenlernen will, der muss das Volk Israel erkennen. Und wer wissen will, wie Gott handelt mit einem verfluchten, hochmütigen, abtrünnigen Volk, von dessen Herz der Herr Jesus sagt, dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Hurerei, Dieberei, falsche Zeugnisse, Lästerungen. Das sind die Stücke, die aus dem Natürlichen, auch aus deinem und meinem natürlichen Herzen kommen. Und das hat sich an Israel gezeigt. Das hat Gott demonstriert an Israel. Ich will aus diesen Zusammenhängen nur weniges herausgreifen,
aus Ezekiel 36, vielleicht von Vers 24 ab, wo geschrieben steht, ich werde euch aus den Nationen holen. Denn Israel war ja zerstreut unter alle Völker. Und Gott sagt, ich hole dich, ich hole dich. Du wirst nicht assimiliert, du wirst nicht verdaut, du gehst nicht auf im Völkerbrei wie andere Völker, sondern du bleibst Israel und ich hole dich heraus. Hat das schon angefangen? Ja, das hat angefangen. 1948 hat es angefangen. Nach zwei vorherigen Versuchen, nach zwei Teilanfängen und Teillösungen, hat es dann wirklich angefangen. Ich werde dich aus den Nationen holen. Die Fischer, denen ist nicht gelungen, aber den Jägern und dem Jäger, dem Oberjäger mit dem Hakenkreuz, dem ist gelungen, dass die Nationen herauskamen aus allen Ländern und ich euch in euer Land bringen werde, das Land Israel. Und, jetzt geht Acht, jetzt beginnt der Prozess Gottes, den er an Israel dargestellt hat, der auch an dir und mir und seiner Gemeinde, jedem einzelnen Glied und zuletzt am Weltenall sich vollziehen wird. Dieser Prozess in seiner wunderbar prophetisch-symbolischen Bedeutung. Und ich werde reines Wasser auf euch bringen. Das Wasserbad des Wortes. Das Wasser ist auch ein Bild für den Heiligen Geist. Sage ich nur nebenbei. Und ihr werdet rein sein zu diesem unreinen Volk. Für das er sagt, keine Hoffnung, ich will euch austilgen, sagt er, ihr werdet rein sein. Und das Wort darf jeder von uns mitnehmen. Du junger Mensch, der du mit deinen Sünden und Anfechtungen kämpfst. Du wirst rein sein durch das Wasser, das der lebendige Gott auf dich sprengt. Glaube es, halte es ihm vor, sage es, erinnere ihm, was er an Israel getan hat, das nur ein Vorbild für uns ist. Von allen euren Unreinigkeiten und von allen euren Götzen, der kann heißen, wie er will, dieser Götze. Der kann heißen Augenlust und Fleischeslust und Hochmut des Lebens. Der kann heißen Mammon und Mode und Ichsucht und der kann heißen, wie er will. Von all euren Götzen werde ich euch reinigen. Und jetzt sagt er, wie er anfängt. Und ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres. Denkt einmal, auch wir dürfen, weil der Israel nur das Vorbild ist und bei uns sich das in einer höheren Ebene vollzieht, wir dürfen ein neues Herz und einen neuen Geist bekommen. Du sagst, ich habe es so oft probiert, was habe ich da schon so oft probiert? Habe ich schon tausendmal gehört. Auch jetzt wieder auf einem Dienst. Das macht Gott, was uns unmöglich ist, was dir unmöglich ist, dass du ein reiner, frauer, gelöster, von Gott erfüllter und allem befreiter Mensch bist, das kannst du nicht. Aber Gott kann es. Das ist das Evangelium, das ist die Botschaft, die wir zu sagen haben. Ich werde euch einen neuen Geist, neuer Inneres geben und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleische wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Und ich werde meinen Geist in euer Inneres geben. Gott gibt seinen Geist in dein Herz hinein. Das ist unglaublich. Das hat er hier für Israel verheißen. Und das gilt auch für uns, denn Israel ist das prophetische Typvolk. Nicht um euretwillen tue ich es, spricht der Herr. Ja, um wessen Willen denn sonst? Alles, was Gott tut, hört, wer es zu fassen vermag, der Fasser ist, tut er um seiner selbst willen, um sich und seine ganze Herrlichkeit und Güte und Gnade, sein Licht und Liebeswesen auszuströmen und auszugießen auf alle seine Geschöpfe, um seiner selbst willen. Die Gewinner sind dann die Geschöpfe, die sich das gefallen lassen. Lass dir es gefallen. Lass dir es gefallen. Ich lese zu Ende. Nicht um euretwillen tue ich es. So spricht der Herr, Adonai, Yahweh, der Herr Jehova, an dem Tage, da ich euch reinigen werde von allen euren Missetaten, will ich die Städte bewohnt machen und die Trümmer sollen aufgebaut werden. Das hat ja schon angefangen, der Aufbau der Trümmer und Gründung von neuen Städten. Sagt euch jeder, der mal in Israel war. Und das verwüstete Land soll bebaut werden, statt dass es eine Wüste war vor den Augen jedes vorüberziehenden
wird man sagen, dieses Land da, das Verwüstete, ist wie der Garten Eden geworden. Eden ist eine Mehrzahl und heißt die Wonnen. Der Garten Eden geworden. Und die verödeten, verwüsteten, zerstörten Städte sind befestigt und bewohnt. Und die Nationen, welche rings um euch übrig bleiben werden, die werden also durch manche Gerichte gehen. Und es bleiben welche übrig, die übrig bleibenden, finden wir oft. Da sehen wir jedes Mal im Hintergrund eine Gerichtskatastrophe. Die übrig bleiben werden wissen, dass ich, der Herr, das Zerstörte aufbaue und das Verwüstete schmücke und bepflanze. Ich habe geredet. Ich werde es tun. Wenn ihr dieses Wort für Israel nehmt und es verfolgen, welche Etappen da schon erreicht worden sind, so ist das wunderbar. Wenn wir aber das Wort an unser eigenes Leben anlegen, du an deins und ich an meins, das Zerstörte wird aufgebaut und das Verwüstete wird in Harmonie und Schönheit wiedererstehen. Das darfst du nehmen für dein Leben. Und du wirst aufatmen und dich freuen können, sagen, oh Gott, du hast verheißen. Du kannst nicht lügen und was du verheißen hast, wirst du tun. Ein neues Herz, da fängt's an. Und wo wir uns diesen Prozess, der hier prophetisch dargestellt ist, unterziehen, dann geht die Erneuerung weiter. Ich möchte beinahe sagen, dann geht sie automatisch weiter. Und ich will euch jetzt abschließend noch ein paar solcher Kreise, solcher Ellipsen nennen, wie diese Erneuerung in immer höhere Sphären hinaufgeht. Ja, zunächst also innen das Allerheiligste oder das Herz, neue Herz. Wo das Herz neu geworden ist, da wird auch die Zunge, die Sprache, die Unterhaltung, die Gesprächsgegenstände werden anders. Ich glaube, darum rede ich, der lebendige Glaube, der kann nicht schweigen. Wir können es nicht lassen, sagten die Jünger, als sie ausgepeitscht worden waren, zu Zeugen von dem, was wir gesehen und erlebt haben. Neue Zungen, das ist das Zweite. Und davon redet die Schrift sehr viel. Du hast mir gegeben ein neues Lied in meinen Mund. Ja, wer von diesem neuen Lied, das so stark ist, dass das Herz es nicht mehr fassen kann, dass eben der Mund oder die Feder überfließt, wer davon nichts weiß, der steht noch ganz am Anfang. Aber es kommt, es kommt. Vertraue der Botschaft, die du hier gehört hast. Das ist das zweite Stück, die neuen Zungen. Und dann kommt der neue Name. Nomen est omen oder Volumen. Das heißt, es kommt ein neuer Inhalt in uns hinein. Ein neues Volumen. Und wir bekommen einen neuen Namen. Wenn auf der Erde einer einen Ehrennamen bekommt, dann wird die stärkste Seite seines Wesens damit genannt. Philipp der Großmütige, Friedrich der Weise, zwei Träger der Reformation, oder Karl der Große. Ja. Man erzählt in Frankreich und in der Schweiz, erzählt man, jetzt wäre ein neuer Großer gekommen, nach Karl dem Großen kommt wieder ein Karl. Und dieser Karl wird genannt Karl der Größere. Wisst ihr, wer gemeint ist? De Gaulle, der heißt Charles, der heißt auch Karl. Das ist Karl der Größere, meint er. Vielleicht wegen seiner Nase, ich weiß es nicht. Ja, also kurz und gut, ein neuer Name. Und wenn Gott einen neuen Namen gibt, dann gibt er uns den Namen, der das hervorstellt und in leuchtender Schönheit darstellt, was vorher unsere schwächste Seite war, nicht unsere stärkste. Als ich das begriffen habe und nachgeprüft habe an den verschiedenen Menschen, die einen neuen Namen bekommen haben, es sind 8 in der Schrift, als ich das verstand, ich kann euch sagen, da bin ich so glückfroh geworden, noch glücklicher als bei meiner Bekehrung. Bei meiner Bekehrung war ich nur froh, vor 47 Jahren, dass ich meine Sünden los war. Aber nun weiß ich, Gott gibt das, was uns immer ein Schmerz war, wo wir uns so gewissermaßen als minderwertig vorkamen. Das gibt er uns in einem solchen Maßstab, in einer solchen Schönheit, dass das unser neuer Name ist. Das kann man beweisen, zum Beispiel bei der Sarah, Sarai, bei Abraham. Da sagt ich bin ganz allein, sagt der Abraham. Abraham, das heißt der Vater der Menge. Das sehen wir bei Petrus, das sehen wir bei Paulus und so weiter. Der neue Name, das ist ein tiefes Geheimnis. Das hat für mich so erlösend gewirkt. Das, was dir die meiste Not machte, von dem du glaubtest, das muss ich mitten in die Ewigkeit hinüberschleppen. Das wird einmal das Schönste, der Schmuck, der Zierat, der größte Genuss und die größte Seligkeit deines Lebens werden. Wer es fassen kann, der fasse es. So ist Gott, ein wunderbarer Gott.
Oder, dann kommt die neue Kraft. Du gibst der müden Kraft, eine neue Kraft umgürtet uns. Die Dynamis von oben, die Energia des Heiligen Geistes, wo die Kräfte, auch die Atomkräfte der Menschen versagen und nicht zustande bringen. Und dann wird gebildet der neue Mensch. Der neue Mensch, der jetzt gebildet wird, ist der Christus aus Haupt und Gliedern. Der neue Mensch. Was der für Gottes Augen bedeutet. Was der für die Sehnsucht der Überwältigung der Totenreiche bedeutet. Ach, ich darf nicht anfangen davon. Der neue Mensch. Ich nenne noch zwei Dinge. Die neue Erde und der neue Himmel. Schon Jesajas redet davon. Ich schaffe einen neuen Erden, einen neuen Himmel. Und neue Himmel. Und die neue Schöpfung. Wir haben, weil Jesus lebt, die Möglichkeit, jederzeit aus den verworrensten, beklagenswertesten,